Liebe Leute, willkommen zurück zu Football's Coming Home, Folge 87. Da sind wir wieder. Ist schon wieder ein paar Wochen her, aber es war ja auch Länderspielpause und wir haben so unfassbar viel zu besprechen und heute ein kleines Zeitlimit, was wir versuchen wollen, ein bisschen einzuhalten. Deswegen seht es uns nach, dass wir ein bisschen schneller durch die Themen und auch durch den Spieltag fliegen. Aber natürlich habe ich auch heute wieder einen Gast. Ihr habt ihn eben schon süffisant lachen hören mit seiner wunderschönen Stimme. Königsblauer, tief im Herzen. Hallo Benny Scherb.
Ja, hi David. So schön wurde ich, glaube ich, noch nie anmoderiert. Vielen Dank für die Einladung. Hat endlich mal wieder geklappt, nachdem du es mehrfach versucht hattest und ich dich mehrfach versetzen musste. Aber ja, ich freue mich.
Das ist gar nicht schlimm, weil in den letzten Wochen haben mich einige versetzt. Also du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Und Leute, ich darf es mal verraten, dieser Mann hat die letzten zwei Tage einen Podcast-Marathon hinter sich gebracht. Und umso geehrter fühle ich mich, dass du dir dann auch jetzt um diese Uhrzeit dann noch eine Stunde freischaufelst. Und die wollen wir auch gut nutzen. Wie gesagt, wir haben einiges vor. Ich hoffe, qualitätsmäßig hört sich das so gut an wie immer, weil ich bin hier gerade nicht in Erfurt, habe mein Equipment eingepackt und bin nach Berlin gegangen, dienstlich. Deswegen müssen wir mal gucken, ob sich das tonlich alles so sauber anhört. Es hört sich hier ein bisschen hallig an. Aber ich hoffe, das kriegen wir gut hin. Nur für euch da draußen als Info. So, aber wie gesagt, wir haben viel zu besprechen und nicht viel Zeit. Dementsprechend gehen wir rein in den 28. Spieltag. Und der begann am Freitagabend mit einem, ja, kleinen Derby, mit einem Bayern-Derby. Nämlich die Bayern waren zu Gast beim FC Augsburg, am Ende ein 1:3. Über das Spiel selbst müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel reden. Vielleicht so viel erstmal dazu. Die Bayern haben ordentlich geschwitzt, aber sie haben es geschafft, in Augsburg zu gewinnen. Das war kein einfaches Spiel und am Ende haben sie auch teuer dafür bezahlt, muss man sagen. Unter anderem ein Jamal Musiala, der sich jetzt schwer verletzt hat, wo die Frage ist, wird er in dieser Saison überhaupt noch mal spielen können? Und das Problem ist, er ist da nicht der Einzige. Alphonso Davies kam mit einem Kreuzbandriss zurück von der Länderspielpause. Hiroki Ito hat sich wieder den Mittelfuß gebrochen und Upamecano laboriert auch aktuell an einer Knieverletzung. Auch da ist offen, ob er in dieser Saison noch spielen wird. Benny. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Wochen gesagt habe, ich finde dafür, dass die Bayern personell sehr stark besetzt sind, fand ich die Leistungen in letzter Zeit bis auf die Leverkusen-Spiele in der Champions League nicht gut. Jetzt haben wir weniger Wochen später genau dieselbe Situation, nur mit der Problematik, jetzt hat man einen Haufen Verletzte und auch noch sehr wichtige Spieler mitunter. Wird es jetzt im weiteren Saisonverlauf, wie gesagt, wir haben jetzt die Woche das Hinspiel gegen Inter Mailand, nächste Woche Borussia Dortmund zu Hause, könnte das dem Bayern noch einen Strich durch die Rechnung machen, was sowohl Meisterschaft als auch die Champions League angeht. Coman und Neuer werden übrigens beim Hinspiel gegen Inter Mailand auch definitiv nicht dabei sein.
Genau, du hast schon richtig gesagt. Also, was für eine turbulente Woche generell, glaube ich, in München, kann man durchaus sagen. Wir werden ja nachher noch über ein, zwei Personal oder mindestens eine Personalie auf jeden Fall reden, die auch mit einer schwachen Kommunikation, glaube ich, gerade so ein Stück weit aus dem Verein getrieben wird. Aber wir bleiben natürlich erstmal hier und ich muss wirklich sagen, wer dieses Spiel auch gegen Augsburg gesehen hat, das war nicht dieses 3:1. Also wenn du 3:1 hörst, denkst du ja erstmal, es war relativ deutlich. Am Ende war es ja diese gelb-rote Karte, ich glaube von Joao Leo, wenn ich mich nicht irre.
Von Cesiger.
Cesiger sogar, stimmt, genau.
Ja, Frage dazu, für dich gelb-rot, ja, nein?
Für mich persönlich nein. Also ich, okay. ich habe Probleme sogar eine Bewegung zu sehen. Ich glaube, eine Berührung zu sehen, ich glaube es. Manche haben gesagt, er hätte ihm leicht auf den Zeh, da gab es wohl eine Berührung. Kane hat da natürlich auch diese Chance gut genutzt und in der Manier eines Topstürmers es möglichst dramatisch gemacht. Aber für mich persönlich ehrlicherweise nicht. Und umso brutaler, dass es dann zu Gelb-Rot führte. Da gibt es dann natürlich auch wegen des Videobeweises keinen Blick drauf, was es noch schmerzhafter für die Augsburger macht, die ja 11 Spiele vorher ungeschlagen waren. Aber bei den Bayern muss ich sagen, gerade die Verteidigung unter der Woche fiel ja sogar dann noch für ein Training kurz Guerrero aus und man dachte, oh Gott, jetzt können sie wirklich zum Super-GAU kommen.
Ja.
Aber also jetzt fehlt auch noch ein wichtiger Offensivmann, Musiala, pünktlich auch noch zum Start der Viertelfinals in der Champions League. Ob das jetzt einen Druck auf oder einen Unterschied macht in der Bundesliga, I doubt it. Also ich glaube, dafür ist erstens Leverkusen gerade auch zu inkonstant und zweitens hat man 6 Punkte Vorsprung. Aber dieses Zielfinale daheim, das wird richtig schwer und ich weiß nicht, ob die Favoritenrolle in dieser Woche gegen Inter Mailand beim Hinspiel unbedingt den Bayern gehört.
Das wird ja von Bayern-Seite selbst angezweifelt und ich glaube, Inter Mailand ist auch eine Mannschaft, die viele immer noch unterschätzen und man darf ja nicht vergessen, ja. Vor 2 Jahren waren die im Champions-League-Finale, sind, glaube ich, in der Serie A auch Tabellenführer. Auf jeden Fall auch schau dir diese Mannschaft an, die ist absurd gut. Und wenn dann natürlich auch so Unterschiedsspieler wie Musiala möglicherweise fehlen, die dann halt gegen so eine starke italienische Mannschaft mal den Unterschied machen können, auch mal ein bisschen Magie erzeugen können, wenn du die dann ausgerechnet da nicht hast, dann, boah, also das wären 2 richtig, richtig, richtig schwere Spiele. Vielleicht noch zu dem Augsburg-Spiel. Es war ja witzigerweise auch das Duell stärkste Defensive gegen stärkste Offensive in 2025. Bevor wir zu Thomas Müller kommen. Ja, natürlich bitter für die Augsburger. Bei der gelb-roten Karte würde ich tatsächlich sagen, ich fand, also Jorge Leo hat das, glaube ich, auch gesagt, dass für ihn klar keine rote Karte ist, weil er trifft, glaube ich, zuerst den Ball und trifft dann aber Kane. Muss ich aber mal zu dieser Sache vielleicht noch sagen, also wenn man dafür gelb-rot kriegt, sage ich mal so, ich finde, das kann man machen. Wenn er sie nicht gibt, ist es aber auch vollkommen okay. Also es ist kein absolutes Muss. Aber ich möchte trotzdem mal mit einer Sache, das hat, glaube ich, Jorge Leo auch in seiner Argumentation gesagt, dass er den Ball spielt. Aber man muss immer sagen, nur weil ich den Ball spiele, heißt es nicht, dass es nicht automatisch ein Foul ist. Bestes Beispiel, Merseyside Derby unter der Woche, James Tarkowski, der da mit offener Sohle in Liverpool-Spieler reingeht und dafür nur die gelbe Karte sieht, wo sich alle gewundert haben. Und er spielt zunächst klar den Ball. Aber das ist mitunter kein Kriterium, weil unsportliches oder hartes Einsteigen, ja klar, treffe ich da ein bisschen den Ball, aber wenn ich da so rücksichtslos reingehe, kann das auch zum Platzverweis führen. Also da sollte man mit der Argumentation, mit dem Beispiel auch ein bisschen vorsichtig sein, wurde, finde ich, auch zu sehr drauf rumgeritten. Aber klar kann ich auch den Augsburger Unmut verstehen, gerade in so einer Situation. Man hätte ihn nicht geben müssen und ich glaube, einige Schiedsrichter hätten das dann auch sein gelassen. Aber all in all kann man sagen, ja, die Augsburger weiterhin trotzdem noch gut dabei. Die Bayern, ja, 3 Punkte erkämpft. Müssen wir, glaube ich, weiter erstmal nicht zum Spiel sagen. Kommen wir aber, wie gesagt, zu der Personalie Thomas Müller. Das hat sich ja letzte Woche schon angebahnt. Da gab es die ersten Berichte vom Kicker, von der Bild, dass es wohl nicht weitergehen wird. Und jetzt am Wochenende wurde das auch von Bayern-Seite offiziell bestätigt, dass der Vertrag im Sommer auslaufen wird und damit die Ära Thomas Müller beim FC Bayern definitiv enden wird. Ich habe dazu sehr viele Gedanken. Es macht auch emotional was mit mir. Deswegen, ich muss noch so ein bisschen sortieren. Ich bin auch wirklich am Sonntag früh, als ich aufgestanden bin und früh um 11 diese Meldung gelesen habe, ich bin bestimmt 10 Minuten in der Wohnung umhergerannt, weil ich das hat emotional was mit mir gemacht, weil das ja wirklich mein Go-To-Guy ist. Und es war ja klar, dass die Zeit irgendwann enden wird. So. Aber wie sie jetzt endet, darüber werden wir gleich reden, das ist natürlich maximal bitter. Wie war das so bei dir? Du verbindest ja auch ganz viel mit Thomas Müller, aber ich glaube, mich hat es wahrscheinlich emotional noch ein bisschen mehr getroffen.
Gut, ich glaube, mit Bayern-Brille sicherlich auf eine Art. aber ich würde schon sagen, ich habe diese gesamte Causa und was da drumherum alles passiert ist und gerade das Wie hinter der Kommunikation des FC Bayern gegenüber eines verdienten Spielers wie Thomas Müller, der glaube ich 25 Jahre in diesem Verein ist, nicht verstanden. Ich fand es ehrlicherweise eine Shitshow, wie mit einem Spieler, der einer dieser wenigen One-Club-Player ist, ne? Dem klar war, dass er seine Karriere bei den Bayern beenden will und der ja auch schon, ich glaube, zu 14 einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat, wo er auch schon meinte oder wo er auch schon mit den Bayern geredet hat, ja, das Ziel ist irgendwann die Karriere, dass Thomas Müller bei uns die Karriere beendet. Ja, wie da mit so einem Mann umgegangen wird, ich empfinde das wirklich als erschreckend, auch weil ich das gerade bei der Macht, die ein Uli Hoeneß noch hat bei diesem FC Bayern auch nicht für möglich gehalten habe, ehrlicherweise, weil diese Verbindung auch zwischen Uli Hoeneß und Thomas Müller ist ja auch eine relativ enge und also auch eine Geschichte des FC Bayern. Deswegen, ja, ich persönlich, mich lässt es auch nicht kalt und ehrlicherweise glaube ich auch Thomas Müller nicht, dass er sagt, dass er da jetzt emotional ziemlich entspannt mit umgehen kann und das ihn gar nicht mitnimmt, wie er ja meinte.
Ja, du hast mir schon eigentlich aus der Seele so ein bisschen gesprochen. Das Verrückte war ja, Max Eberl war ja auch am Sonntag im Doppelpass, um das auch so ein bisschen zu erklären. Hm. Ehrlicherweise hat er es aus meiner Sicht nur noch schlimmer gemacht. Weil es ging ja immer so ein bisschen darum, dass die Bayern, ne, ich glaube, Müller verdient so roundabout 17 Millionen.
Ja.
Und dass man natürlich verständlicherweise, finde ich, sagt, ey Thomas, du siehst, du hast eine wichtige Rolle in diesem Verein, aber sportlich spielst du nicht mehr die erste Geige. Und da ist dieses Gehalt einfach zu viel. Da muss man den Verein verstehen. Was mich nur im ersten Schritt gewundert hat, ist, dass man ja gar nicht erst ein Gegenangebot gemacht hat. Also, dass man jetzt nicht gesagt hat, komm Thomas, wir geben dir noch ein Jahr Vertrag, ja. Du versprichst uns aber, im nächsten Jahr machst du dann wirklich Schluss, wir geben dir hier 9 Millionen bar auf die Hand, mehr ist einfach nicht drin und dann machen wir das und dann ist gut. Aber es hat ja überhaupt kein Angebot gegeben. Und jetzt kommt ja noch das viel Verwirrende, Max Eberl sitzt im Doppelpass und sagt, es ging nicht ums Finanzielle. Das war für mich der einzige Grund, wo ich gesagt hätte, okay, ich kann mich wirtschaftlich, auch wenn ich es trotzdem scheiße finde, aber ich kann mich zumindest in den wirtschaftlichen Gedanken des Vereins, das muss man nachvollziehen können irgendwo. Aber Max Eberl sagt, und das haben die Bayern-Verantwortlichen ja auch direkt gesagt, Dresden etc. pp., es hat Kaderplanungsgründen. Was das aber genau ist, führt keiner aus. Im Endeffekt, es wird einfach Kaderplanungsgründen. Ja, aber also was bedeutet denn das? Und es ging hier nicht ums Finanzielle. Und das finde ich den eigentlichen Skandal.
Ja. Ja, also diese Art der Kommunikation, dieses Hin und Her, das finde ich auch wirklich seltsam. Es ist übrigens auch genau der Max Eberl, der ja bei der Pressekonferenz, ich glaube, es war letzte Woche, ja auch noch darauf angesprochen wurde, wie es denn mit, ob Thomas Müller nochmal einen neuen Vertrag bekommt. Und da hat ja Max Eberl sogar noch gemeint, sofern Thomas noch einen weiteren Vertrag will, werden wir das sicherlich irgendwie hinbekommen oder so ähnlich. Also so war der Tenor noch vor wenigen Tagen, in Anführungszeichen. Das war, vielleicht war es auch nicht letzte Woche, aber auf jeden Fall in den vergangenen Wochen.
Ich glaube, das, was du meinst, und das hat er im Doppelpass auch gesagt, dass das ein Fehler war, wie er es formuliert hat, das war, glaube ich, im Januar gewesen.
Ach, es war im Januar das, sogar, okay.
Ja, da hat er auch gesagt, dass das ein Fehler war, wie er das kommuniziert hat, das war aus einer Emotion heraus. Aber da muss ich dann auch wiederum sagen, das ist nicht das erste Mal, dass er da schlecht kommuniziert. Und es gibt ja nicht auch jetzt wieder Gerüchte, das können wir ja jetzt noch ganz groß machen, dass auch die Bayern-Seite nicht so sehr mit Max Eberl zufrieden ist. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, was, also es ist ja nie seine eigene Entscheidung. Uli Hoeneß hat ja selber Thomas Müller bei seinem, hier wo sein Film vorgestellt wurde von Amazon Prime, seine Doku, da hat ja Uli Hoeneß gesagt, naja, Thomas Müller, das ist doch in der Rolle, in der er ist, das ist doch nichts für ihn, das ist doch nicht ein schönes Karriereende. Also da hat er ja gesagt, Thomas, macht vielleicht Sinn, jetzt in deiner Rolle jetzt aufzuhören. Was ich ja auch verwirrend fand, das von ihm zu hören. Ja. Und Max Eberl sagt, hier Thomas, wenn du Bock hast, machen wir weiter. Könntest du eher umgekehrt vermuten. So, aber ja, das, also es hat eigentlich, dieser Auftritt im Doppelpass hat bei mir dafür gesorgt, dass ich eigentlich noch mehr Fragezeichen im Kopf habe und noch mehr Unverständnis habe für diese Entscheidung.
Ja, und dazu kommt ja auch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Thomas Müller, um seine Karriere bei den Bayern so zu beenden, wie er es möchte, fast jeden Vertrag unterschrieben hätte. Also ich glaube, der hätte fast alles angenommen, weil du weißt ja, wie sehr der Mann diesen Verein lebt. Und das ist ja nichts Neues. Und deswegen finde ich auch, du sagst es gerade schon so richtig, also meiner Kenntnis nach ist es auch so, dass Uli Hoeneß kein riesengroßer Fan mehr von Max Eberl ist und dass er ihm, glaube ich, sogar irgendwann mal intern irgendwo vorgeworfen haben soll, faul zu sein im Verhältnis zu ihm. Also da scheinen ja auch nicht alle Wogen glatt zu sein und umso komischer finde ich es, dass ein Uli Hoeneß dann auf die Frage, ob er es denn gut finden würde, ob Thomas Müller noch ein Jahr bei den Bayern ist, darauf gar keine Antwort hatte, als er darauf von Journalisten angesprochen wurde. Also ich verstehe diese Dynamik nicht intern bei den Bayern, ich verstehe auch die Rolle eines Uli Hoeneß nicht. Louis van Gaal hat das auch öffentlich absolut zu Recht kritisiert und hat gesagt, ja, wenn du einem Thomas Müller noch einen Vertrag geben kannst für ein Jahr, dann machst du das als FC Bayern in der Regel. Du machst ja auch nicht viel falsch, wenn du einen anderen Vertrag unterschreibst. I don't get it. Was bleibt, ist der Schmerz und die Hoffnung, dass wir ihn trotzdem irgendwo noch ein Jahr sehen. Weil er sagt ja auch, hat ja auch selber, glaube ich, gemeint, er sieht sich eigentlich noch in der Lage, auf höchstem Niveau Fußball zu spielen.
Und das zeigt er ja auch immer wieder. Also ja. Das wird mir so unfassbar schwer fallen, ihn gehen zu lassen. Ich habe aufgrund dessen direkt, ich wollte dieses Jahr eigentlich kein Bayern-Trikot kaufen, aber ich dachte mir, ich habe mir direkt ein Thomas Müller-Trikot bestellt. So zum Abschluss, das wird so schrecklich werden. Aber ja, aber vor allem, weißt du, was jetzt passiert? Das wäre so eine irre Geschichte, ne? Jetzt, wo alle verletzt sind, wird er ja wieder häufiger Spielzeit kriegen, zwangsläufig. Und wenn er jetzt noch mal sportlich was abreißt, also das wäre ja, ja. Wär jetzt wirklich Wahnsinn. Man kann es ihm zutrauen, ja, das ist ja.
Ich meine, er kam ja, ich glaube, es war ja auch direkter Wechsel für den verletzten Musiala, ne?
Ja, ja.
Gegen Augsburg jetzt, in Augsburg. Und also auch Müller hat ja schon oft über das Finale daheim gesprochen, was auch unbedingt jetzt noch sein Ziel sein wird und sonst was. Und durch den Ausfall von Musiala und jeder Offensivspieler, der fehlt, ist ja auch eine Chance, dass sich Thomas Müller noch mal zeigt. Und das kann, wir alle wünschen uns natürlich, dass es jetzt möglichst romantisch endet. Auch ich persönlich muss sagen, dass ich jetzt sogar noch mehr den Bayern jetzt international die Daumen drücke, einfach nur wegen Thomas Müller.
Das ist sehr nett von dir. Ja, ich glaube, wir werden ja dann auch wieder ein gemeinsames Saisonfazit ziehen am Ende des Tages. Da werde ich dann noch mal emotional alles über Thomas Müller auskübeln. Ich glaube, das würde jetzt zu viel Zeit fressen, wenn ich das jetzt machen würde. Meine Liebe zu diesem Mann werde ich dann noch mal ausführlich äußern. Das schreiben wir schon mal auf, dass ich das mache. Aber ich glaube, im Subtext sind wir uns, glaube ich, einig. Und ich bin sehr gespannt, wo das noch hingeht. Und ehrlicherweise sind das keine guten Voraussetzungen, um jetzt in diese entscheidenden Wochen zu gehen. Ja. Sieht jetzt nicht so super toll aus. Aber ich würde mal sagen, wenn du dazu nichts mehr hast, dann gehen wir mal weiter in den Samstag hinein. Wir machen das jetzt mal ein bisschen flink. Leipzig-Hoffenheim haben wir ein 3:1. Die Partie spiegelt so ein bisschen die Lage beider Mannschaften wieder. Und auch wenn man sich angeguckt hat, individuelle Fehler auf beiden Seiten, Gulaschi, Baumann, also auch beide Torhüter, die eigentlich die sichersten in diesen Mannschaften sind, aber auch die haben da mal ordentlich gepatzt. Die rote Karte von Østigard bereits nach 28 Minuten, was den Leipzigern natürlich massiv geholfen hat. Vielleicht so viel erstmal zum Spiel. Positiv kann man sagen, das erste Spiel unter Interimstrainer Jolt Löw, nachdem Marco Rose entlassen wurde, ist gut gegangen. Mhm. Zumindest in der Bundesliga. Im Pokal sind sie ausgeschieden. Wollen wir vielleicht ein Wort dazu verlieren erstmal? Wie siehst du Leipzig? Weil fairerweise muss man dazu sagen, also so super überzeugend war das Spiel eigentlich auch nicht.
Nee, genau. Also das, was ich mitgenommen habe, war, dass erstens, ich mich freue, dass Löw offensichtlich mehr auf Riedle Baku setzt, dem auch offensiv ein paar mehr Freiheiten gibt. Und das hat man ja auch gesehen, es hat direkt funktioniert, hat ja auch sein erstes Tor, glaube ich, gemacht für Leipzig unter der Woche. Ehrlicherweise fand ich die Partie gegen Stuttgart gar nicht so schlecht von Leipzig. Also das waren dann eben ein paar Aktionen, die dafür, auch unter anderem wegen Volte Messi, die dazu führten, dass Stuttgart sich am Ende durchgesetzt hat. Aber spielerisch habe ich gedacht, es ist ein mutigeres Leipzig, so eher jedenfalls, wie man sich ein RB-Konstrukt vorstellt, wie auch sie spielen wollen und spielen lassen wollen. Genau, gegen Hoffenheim, das war jetzt keine Glanzleistung, es war ein Pflichtsieg. Aber ja, also man sieht zumindest, dass Jolt Löw schon mal so 1-2 Dynamiken verändert hat und Spielern eine Chance geben will, die vorher nicht so sehr zum Zug gekommen sind.
Also war deswegen, das für dich, ganz kurz, war das für dich eine richtige Entscheidung, Marco Rose zu entlassen? Also ich bin mir da ehrlicherweise noch ein bisschen unschlüssig.
muss man sehen. Ich habe ja also gerade auch so ein bisschen die Sorge, dass man, also es war nach dem 27. Spieltag und man denkt sich, erstens, wir haben jetzt noch 7 Spieltage vor uns. Zweitens, wir wissen nicht, wer der Nachfolger ist. Das heißt, dass Besserung angedacht ist, kann man auch noch nicht garantieren. Jetzt reden alle über Matthias Jeißle, der irgendwie bei irgendwo in Saudi-Arabien, glaube ich, oder in Katar, ich weiß es gar nicht, Trainer war, nachdem er ja auch bei RB, aber RB Salzburg Trainer war. Ist ein Riesentrainertalent, kommt aber jetzt wieder aus dem absoluten Nichts fußballerisch und steht auch noch nicht fest. Also man hat keinen Nachfolger gefunden, aber entscheidet sich dafür, Rose zu entlassen, obwohl es in der Liga nicht komplett scheiße aussah, sage ich mal. Ich verstehe deinen Punkt, verstehe aber auch den Gedanken, dass mir so ein bisschen die sportliche Weiterentwicklung auch so mittlerweile gefehlt hat bei Leipzig. Also die Perspektive wurde irgendwie nicht besser.
Man kann ja positiv sagen, ein Glück sind sie aus dem Pokal ausgeschieden. Ich fand ja diese Choreo da in Stuttgart sehr witzig. Also sie hat mich sehr amüsiert, muss ich sagen. Eine Sache, die mich auch amüsiert hat, war, und da kommen wir noch kurz zu Hoffenheim, war Trainer Christian Ilzer, der ja vor ein paar Tagen sagte, ich will Hoffenheim in 3 Jahren ins internationale Geschäft zurückbringen und ich will in 5 Jahren um die deutsche Meisterschaft.
Ja, high hopes, ne?
Also, das sagt ein Trainer, wo ich vor ein paar Wochen mich gefragt habe, was will Hoffenheim mit dem? Ich frage mich auch ehrlicherweise immer noch, weil komplett raus aus dem Abstiegskampf ist die TSG ja noch nicht. Und da frage ich mich immer, was geht denn in den Menschen vor? Wir kritisieren oft immer die Vereine, dass sie Trainern keine Chance geben. Aber da muss ich dann sagen, wenn ich meinen Trainer sowas sagen höre und du bist noch im Abstiegskampf, da will ich mir auch denken, also, der hat doch nicht alle Tassen im Schrank.
Absolut. Also der Zeitpunkt ist wirklich sehr, sehr schlecht dafür. Hätte er das, weißt du, das wäre so eine typische Aussage gewesen für den Amtsantritt. Weißt du, wenn du am Anfang der Saison Trainer wirst, ich meine, er kam ja auch mit hohen Ambitionen und wurde als, ich meine, kam ja, glaube ich, von Sturm Graz, wenn ich nicht komplett falsch liege. Die haben, er hat sie ins europäische Geschäft geführt, was in Österreich keine Selbstverständlichkeit für Graz ist. Und er kam ja wirklich auch als ein Trainer, wo viele sagten, könnte funktionieren, auch mit dem Kader. Aber also, wenn du das so sagst, an diesem Zeitpunkt, wo wir gerade sind in der Liga, wir haben 28. Spieltag rum und Hoffenheim ist auf Rang 14, 5 Plätze vom 16. weg. Also das spricht nicht für eine Professionalität, sich so zu äußern.
Nee, definitiv nicht. Und ich finde die Vorstellung auch gruselig. Also, aber davon mal abgesehen, dass die eh nicht eintreffen wird. Also, naja. Gut, halten wir uns nicht weiter daran auf und gehen weiter zu Heidenheim gegen Leverkusen, wo ich am Ende des Tages doch ziemlich ins Kissen gebissen habe, weil man hat gemerkt, Leverkusen ist im Pokalblues, weil sie unter der Woche in Bielefeld ausgeschieden sind. Du hast es vorhin schon gesagt, sind nicht in allerbester Verfassung und trotzdem gewinnen sie in der Nachspielzeit. Buendia, der Matchwinner. Und ich hatte mich so sehr gefreut und hätte mir auch gewünscht, dass Frank Schmidt in seinem 701. Pflichtspiel beim 1. FC Heidenheim wenigstens einen Punkt mitnimmt. Was sind deine Gedanken zu diesem Spiel?
Oh, meine Gedanken sind erstens, dass wir Leverkusen zwischenzeitlich mal wieder zurückbekommen haben, weil man muss ja wirklich sagen, dass Heidenheim das über weite Strecken echt gut gemacht hat und dieser Sieg auch wirklich nicht selbstverständlich war für Leverkusen. Absolut schmeichelhaft. Man kann, glaube ich, auch durchaus davon ausgehen, dass also wenn es jetzt hier spielerisch war, das eine grottenschlechte Woche von Leverkusen. Wir haben einen grottenschlechten, in meinen Augen, Drittliga-Kick gegen Bielefeld gesehen, wo man sich wirklich an das Niveau von Bielefeld angeglichen hat und auch viel auf hohe Bälle gesetzt hat, wo ich mir so denke, das Kurzpassspiel der Leverkusen hat es ja zum Erfolg gebracht. Okay, da kann sich dann ein Fernando Caro noch so oft darüber aufregen, dass der Rasen nicht gewässert worden sei nach der Partie. Unangenehm, ganz unangenehm. Ja. Und aber bei Heidenheim muss ich sagen, gute Leistung. Sie spielen nicht wie ein Tabellen-16er. Aber das denke ich mir bei einigen Teams da unten. Ob das St. Pauli ist, ob das auch Kiel ist, die oft okay spielen. Die spielen gerade alle nicht für mich wie Absteiger, insbesondere aber jetzt ehrlicherweise Heidenheim. Da wäre mehr drin gewesen, aber die Leistung lässt hoffen für die restliche Saison.
Ja, definitiv. Ist halt trotzdem bitter, weil Punkt ist jetzt absolut. Halt nun mal weg. Und wenn du dir auch anguckst, wie alle anderen gespielt haben, werden wir ja gleich zu kommen. Das wäre eine riesige Möglichkeit gewesen. Und mich als Bayern-Fan hätte es umso mehr gefreut. Aber ja, manche Wünsche erfüllen sich halt nicht. Apropos Wünsche haben sich aber die Schwarz-Gelben wieder erfüllt. Nämlich, gut kann man sagen, Freiburgs ist ja ihre Lieblingsgegner. 6-mal in Folge gewonnen jetzt. Und haben wir mit Chukwuemeka einen neuen Star. Hat sein Startelf-Debüt gefeiert und hat auch direkt getroffen. Auch wenn man dazu sagen muss, das Ding war auch sehr unglücklich abgefälscht. Hm.
Ja, danach aber auch noch an dem Tor beteiligt gewesen mit einer direkten Torvorlage. Aber ja, Dortmund hat so gefühlt das erste Mal seit langem mal wieder so richtig Spielfreude ausgestrahlt. Also es hat Spaß gemacht, Dortmund zuzusehen. Das habe ich auch schon, ist schon ein bisschen länger her, würde ich sagen. Sie scheinen sich aktuell durchaus ein bisschen auch zu stabilisieren unter Kovac, was mich erstmal freut. Hinzu kommt aber natürlich ein ganz schmerzhafter Ausfall, nämlich das Saisonaus von Nico Schlotterbeck, da kann man ja von ausgehen, was für Dortmund natürlich jetzt auch, was die Champions League angeht, zur Unzeit kommt. Spielerisch geht's aufwärts und dann fällt so ein wichtiger Spieler, so ein wichtiges Puzzleteil aus der Verteidigung weg. Aber also meines Erachtens spricht gerade vieles bei Dortmund spielerisch dafür, dass es in die richtige Richtung geht. Und man kämpft sich ja auch gerade wieder zumindest an die europäischen Plätze ran. Es waren ja zwischenzeitlich 7 Punkte Abstand, ne? Hatte man Rückstand auf die internationalen Plätze. Jetzt sind es ja auf Platz 6 3 Punkte nur noch auf Gladbach. Freiburg hat Punkte liegen lassen, Gladbach hat Punkte liegen lassen. Also die Ausgangslage scheint sich etwas zu verbessern. Das Spiel war auf jeden Fall ein wichtiger Puzzleteil dafür.
Ja, vielleicht noch zu Chuku. Brauchen wir auch eine Weile um den Namen. Das ist so ein bisschen wie wo hatten wir noch Schwierigkeiten? Ekitike, genau.
Ja, natürlich.
Und Chukwuemeka, wenn der kommen sollte, da hat Dortmund eine Kaufoption für 30 Millionen. Das ist auch nicht ganz so wenig von Chelsea. Aber es wäre ganz gut, dann können wir den Namen auch alle, dann bis dahin haben wir den gelernt. Auf jeden Fall, Didi Hamann sieht große Chancen für den BVB. Du hast es ja eben schon angesprochen gegen Barcelona. Bei denen läuft es auch aktuell eher so, naja, erst recht, wenn du dir, hast du die Aktion von Rafinha gesehen?
Ja.
Der dann Hansi Flick angebrüllt hat und dann noch Ter Stegen zur Seite geschubst hat. Ich glaube, der wurde da ausgewechselt. Ne? Also irgendwas war da. Also Didi sieht die Chancen für den BVB, so wie ich ihn verstanden habe, sehr groß. Finde ich ehrlicherweise, das sehe ich gar nicht. Also Dortmund hat jetzt 2 Spiele in Folge gewonnen, glaube ich, in der Bundesliga. Ja. Also und das hatten wir ja auch wieder. Und dann sind sie wieder, ne, ging es wieder in eine ganz andere Richtung. Also Barcelona ist schon der klare Favorit. Heißt nicht, dass der BVB nicht was reißen kann. Aber die Favoritenrolle sehe ich jetzt nicht bei BVB gar nicht.
Nein, also auch weil die Siege, also klar, man hat gegen Teams, ob das jetzt Freiburg war oder jetzt beim 3-1 zuvor auch gegen Mainz, man hat gegen 2 Teams gewonnen, die vor ihnen stehen bisher, das muss man dazu sagen, absolut richtig. Man holt da gut auf, aber es waren nicht die Teams in der Größe eines FC Barcelona. Also es wird schon ein Gradmesser sein. Und ich glaube, dass wir nach der Partie gegen Barcelona unter Umständen noch wieder ganz anders auf die Situation von Dortmund gucken werden oder zumindest wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen könnten, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen. Ich glaube, es geht für Dortmund aktuell um nicht mehr als, den europäischen Wettbewerb festzumachen. Und alles darüber ist halt Bonus. Also ich glaube, man muss wirklich auch trotzdem, man darf den Realismus nicht verlieren, auch bei Chukwuemeka. Ich glaube, es gibt eine Klausel, dass man ihn für 35 Millionen am Ende der Saison verpflichten könnte. Aber trotzdem, es war jetzt ein gutes Spiel von ihm. Es waren jetzt ein paar gute Spiele von Dortmund. Nicht überbewerten.
Da setzen wir ein Ausrufezeichen hinter und schauen zu Mainz gegen Kiel. Das war ein insgesamt gutes Spiel, man muss sagen, ein verdientes Unentschieden. Dennoch konnten am Ende beide nicht so richtig gut mit dem Punkt leben, vor allem die Mainzer, da merkt man so ein bisschen gerade den Frust, weil es jetzt das dritte Spiel ist, was sie nicht gewonnen haben. Wobei man auch dazu sagen muss, sie haben gegen Freiburg Remis gespielt und in Dortmund verloren. Also das ist jetzt, ja gut, das gegen Kiel, da kann man sagen, okay, jetzt da, wo man steht, ist das jetzt gerade ärgerlich. Aber ich, also ehrlicherweise verstehe ich den Mainzer Frust gerade nicht so richtig, weil sie sind deutlich besser, wie sie es geplant hatten. Und weißt du, da sage ich vielleicht aber auch als neutraler Fan, will ich den FSV im europäischen Wettbewerb sehen. Das setzt sich vielleicht da auch durch und die Verantwortlichen denken da natürlich total anders. So, aber ich sage mir so, boah, schaut euch doch an in der Tabelle, wo ihr steht. Und wenn ihr nicht europäisch spielt, ist es doch auch vollkommen okay, ihr habt dann eine Top-Saison gespielt. Wie siehst du das?
Ja. Nein, also ich glaube natürlich, dass Mainz das nicht sagen würde, aber natürlich haben die jetzt irgendwie das Ziel, auch Europa mit nach Hause zu nehmen, weil die Lage noch nie so gut war. Aber ja, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Also dieser Frust, den man vielleicht gerade auch in Mainz spürt ein wenig, der kann natürlich auch schmerzhaft sein, ne? Weil das natürlich auch den Druck, den du dir selbst erlegst, nochmal deutlicher macht. Und ja, das wird echt ja, schwierig sein, da jetzt trotz dieser, du hast absolut richtig gesagt, man da kann gegen Dortmund verlieren. Man kann auch mal ausnahmsweise unentschieden gegen Kiel spielen. Aber die Saison lief ja bisher richtig, richtig gut. Und wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man noch 3 Siege holt oder so, dann ist man da oben mit dabei und dann hat man Europa. Ich glaube, man muss da jetzt echt ruhig bleiben, definitiv in Mainz. Und da ruhig weiterarbeiten, weil alle drumherum lassen ja auch immer mal Punkte liegen. Da ist was drin.
Ja, klar. Werden wir auch gleich noch zu so ein paar Fällen kommen. Das trifft jetzt bei Bochum und Stuttgart nicht wirklich zu. Also die Stuttgarter im Gegenteil haben mal ordentlich gezeigt, wo der Hammer hängt. Ein 4-0, auch weil die Bochumer fleißig mitgeholfen haben. Aber es war der erste Sieg nach 6 sieglosen Spielen. Dazu unter der Woche ins Pokalfinale eingezogen, wo heute auch, glaube ich, Alex Werle gesagt hat, es gab schon für dieses Finale schon 150.000 Anfragen oder so roundabout. Also das ist schon eine krasse Sache auch für den VfB. In diesem Spiel auch 3 Tore von Demirovic. Geht das jetzt hinten raus doch noch in die richtige Richtung? Man muss ja fairerweise dazu sagen, die Bundesliga-Saison, ja gut, und die Champions League, aber klammern wir jetzt mal aus, aber insgesamt die Bundesliga-Saison lief ja insgesamt eigentlich nicht so super gut. Wird es da jetzt doch noch ein Happy End geben?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Also ich würde erstmal sagen, die Dieter-Intelligenz, der vielleicht kann man das auch noch erwähnen. Er wurde ja darauf angesprochen, ob er in seine, also Dieter Hecking, ob er in seinen Training auch KI nutzt. Und da hat er gemeint, die Dieter-Intelligenz reicht. Hat aber jedenfalls nicht gereicht, um eine gute Partie gegen Stuttgart zu spielen. Überraschend schwach. Ja. Dieter Hecking hat, glaube ich, einiges richtig gemacht bei Bochum. Spielerisch hat man ja auch einen Aufwärtstrend gesehen, trotz Platz 17. Aber das 4-0, das war wirklich unfassbar harmlos. Deswegen würde ich auch angesichts der Stuttgarter dieser 4-0-Sieg nicht überbewerten. Aber man hat natürlich viele, viele positive Faktoren auf der Seite. Also gerade diese Achse aus Demirovic und Woltemade, das ist ein Duo, was unfassbar krass ist. Ich meine, Demirovic hat ja auch ein Dreierpack hier gemacht, hat den Ball sich auch unterschreiben lassen und mitgenommen. Also dieses Duo, so Duos gibt es nicht viele in dieser Bundesliga, in dieser Saison. Und das kann, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Faktor werden, was Europa angeht. Ich glaube, die Chancen sind nicht schlecht. Aber auch hier, wie gesagt, es war Bochum. Aber auch die Woche war sehr erfolgreich. Leipzig geschlagen im Pokal, jetzt Bochum deutlich geschlagen. Aufwärtstrend ist durchaus zu erkennen.
Ja, und wie gesagt, wenn man Pokal gewinnt, hat man ja auch die Qualifikation für Europa ja auch safe. Also insofern ist darüber ja auch noch was möglich. Wir haben ein Abendspiel mit Bremen gegen Frankfurt. Eine überraschend souveräne Leistung der Bremer am Ende des Tages mit 2-0 gewonnen. Auch weil die Frankfurter sehr, sehr harmlos war. Ich glaube, so haben wir die SGE in dieser Saison noch gar nicht gespielt. Oliver Burke, wo ich mir immer denke, meine Fresse, der spielt gerade um sein Leben, um einen neuen Vertrag. Ich glaube, so gut habe ich den in der Bundesliga noch nie gesehen, hat auch wieder getroffen. Schmied hat am Ende des Tages den Deckel drauf gemacht. Werder Bremen, nachdem sie in den letzten Wochen auch zwischendurch mal wieder so ein bisschen haben die Dinge schleifen lassen, jetzt wieder heißer Kandidat auf Europa. Ist ja alles sehr eng da auch. Gefühlt jede Woche aufs Neue drehen wir es dann bei der anderen Mannschaft wieder um und sagen, nee, ja, die werden es wieder nicht. Und in 2 Wochen ist wieder umgekehrt. Das ist irre.
Ja, oh, Bremen ist schwierig einzuschätzen. Die haben ja echt, ich sag mal, bis zum Jahreswechsel waren die ja richtig gut drauf. Da sah es echt auch aus, als könnte man bei Europa ein Wörtchen mitreden. Und dann ist man ja, glaube ich, so schlecht wie fast kein anderes Team in der Bundesliga in das Jahr 2025 gestartet, bis vor zwei Spielen. Jetzt gab es eben diese beiden Siege, absolut richtig. Man hat jetzt Frankfurt geschlagen, ein sehr harmloses Frankfurt. Auch das ist schon lange her, als ich das letzte Mal gesehen habe in der Art. Und davor eben bei diesem 3-0 auswärts in Kiel. Ja, es kommt so ein bisschen aus dem Nichts, das stimmt. Ich weiß nicht, schätzt du die Chancen gut ein, dass Bremen sich da durchsetzt? Also guck dir mal an, wer da gerade noch Aufwärtstrend hat. Wir haben gerade über Stuttgart und Dortmund geredet und davor sind immer noch so Teams wie Gladbach, die über ihren Verhältnissen aktuell spielen. Freiburg, denen man sowas immer zutrauen muss. Leipzig verbessert sich gerade stückweise. Mir fehlen gerade die Teams ganz oben, die eher den Abwärtstrend haben. Lassen wir mal Mainz raus.
Ja, also ich traue den Bremer noch nicht, weil dafür waren sie defensiv häufig auch einfach zu schwach. Und ich traue ihnen zu, weißt du, jetzt gewinnen sie das Ding gegen Frankfurt und verlieren dann, ich weiß nicht, gegen wen sie nächste Woche spielen, aber handeln sich dann in den nächsten Wochen dann wieder eine Packung ein oder so. Also ist bei den Bremern alles dabei. Vielleicht ein Wort noch zu den Frankfurtern, wo ich ja ehrlicherweise sehr dankbar bin, dass sie jetzt gerade so ein bisschen den Blues haben, weil jetzt Europa League gegen Tottenham. Das wird, glaube ich, ein sehr hochinteressantes Spiel werden, glaube ich. Kannst du dir diese Frankfurter Harmlosigkeit erklären? Also vor allem auch so extrem, da ging ja gar nichts.
Boah, schwierig. Also ich glaube, man hat Topmöller nicht jetzt sogar den eigentlich offensiv sehr starken in letzter Zeit Götze so ein bisschen defensiver spielen lassen. Ich glaube, das war auf jeden Fall einer der Faktoren, den ich nicht so ganz verstanden habe. Aber ja, irgendwie war das jetzt auch wirklich ein Spiel, was ein bisschen aus der Reihe gefallen ist für mich. Also Theate und Koch haben ja eigentlich in letzter Zeit für sau viel Stabilität in der Innenverteidigung gesorgt. Und offensiv hat das mit Ekitike und Götze insbesondere ja richtig gut funktioniert. Ich weiß nicht. Ich würde da, glaube ich, gerade trotzdem zu wenig reinlesen. Hab jetzt aber auch nicht den Grund. Also es gibt einfach so Spiele, da läuft es einfach nicht. Und das war jetzt tatsächlich ja in Bremen der Fall. Ich weiß gar nicht, ich muss mal kurz gucken, gegen wen es als nächstes geht. Natürlich wäre dieser Sieg wichtig gewesen, was die Champions League angeht bei Frankfurt. Man ist aber immer noch auf Rang 3. Okay, als nächstes geht's gegen Heidenheim. Das wird dann schon ein Gradmesser. Ich habe ja eben gesagt, Heidenheim spielt gerade relativ gut oder besser als ein Tabellen-16. So einen Sieg muss man dann natürlich holen, wenn man wirklich von Champions League reden will.
Dem stimme ich definitiv zu. Und wie gesagt, aber in Europa ist alles drin. Und ich als Tottenham-Fan sage auch ganz ehrlich, die sind schlagbar. Leider. Ja. Also insofern, und es wird insofern ein heißes Duell, weil Tottenham, für die ist die Europa League in diesem Jahr die letzte Chance, um auch wieder europäisch spielen zu können im nächsten Jahr. Haben jetzt am Wochenende Southampton in die zweite Liga geschickt. ist auch crazy. Aber naja. Wird auf jeden Fall eine spannende Europapokalwoche. Allgemein gehen wir noch schnell rein in den Sonntag. Mönchengladbach, du hast es eben schon angesprochen, ist aber auch gestolpert. Auf St. Pauli nur ein 1:1 und dieses Remis war aus Sicht der Gladbacher auch sehr schmeichelhaft. Also da müssen sich die Paulianer eher ärgern, dass sie da nicht die 3 Punkte mitgenommen haben. Für die Gladbacher einmaliger Ausrutscher oder was heißt Ausrutscher? Sie haben ja einen Punkt geholt, so. Aber wenn du nach Europa willst, dann musst du eigentlich dann schon 3 mitnehmen.
Ja, absolut. Also, ja, auch in der ersten Halbzeit verdiente Führung gegangen durch Itakura per Kopf. Schöner Kracher. Am Ende, Gladbach trotzdem aber nur sehr effizient, weil St. Pauli doch sehr, sehr viel am Millerntor zeigen konnte. Ich würde sagen, bei Gladbach mache ich mir ehrlicherweise gerade keine Sorgen. Ich glaube, gegen das St. Pauli, was auch immer mal wieder dafür gut ist, bei Top-Teams ein paar Punkte zu stehlen, ist es absolut okay. Es war natürlich ärgerlich, dass dann vorhin dafür verantwortlich war, dass es dann am Ende 1:1 ausgeht. Spät, weil auch so eine Art kalte Dusche da am Millerntor wären wichtige Auswärtssiege gewesen. Es ist ein kleiner Hexenkessel am Millerntor, das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja.
Und die Wucht, die das Millern-Tor immer wieder zeigen kann, ist auch wirklich echt stark. Und ja, trotzdem ein Punkt, vielleicht sogar ein gewonnener Punkt in Anführungszeichen in diesem Kampf um Europa. Immerhin nicht verloren für Gladbach. Und ich mache mir da gerade auch weniger Sorgen.
Ja, und verlorene 2 Punkte eher für St. Pauli, weil ich glaube, mit dem Sieg wären sie aus dem Gröbsten wahrscheinlich sogar raus gewesen oder hätten zumindest einen kleinen Puffer schaffen können, der jetzt natürlich nicht ganz so groß ist. Ich glaube aber, aus dem Gröbsten raus ist definitiv, meine ich, Union Berlin mit dem 1:0-Sieg gegen Wolfsburg. Und ich glaube, an der Alten Försterei stehen alle Zuschauer oder gehen eigentlich auf die Knie und sei gepriesen Benedikt Hollerbach. Also das ist ja, der Typ ist ja wirklich unglaublich.
Ja.
Und wie Wolfsburg nachlässt, es tut mir so leid, dass ich jetzt den sehr geliebten Kollegen Nico Mahnstein hier so fronten muss, aber also insbesondere die Szene mit Kevin Behrens, hast du das gesehen?
Also, nee, ehrlicherweise nicht.
Wo er wirklich in Mario Gomez-Manier eigentlich direkt vor dem leeren Tor steht und den Ball wirklich aus 1 Zentimeter, also er steht direkt vor der Linie, es hinbekommt, den Ball übers Tor zu schießen.
Wahnsinn, ja. Ja, verschenkt.
Ja, definitiv.
aber ich muss auch sagen, Hut ab, Herr Baumgart, weil ich persönlich habe mit dem Schlimmsten gerechnet in dieser Saison bei Union Berlin. Ich hätte nicht gedacht, dass unter Baumgart der Wandel vollzogen wird. Ich glaube, er dachte, dass es ein relativ kurzes Gastspiel wird, aber
frag mal den anderen Benny, der hier regelmäßig zu Gast ist.
Ja, scheint ein Ding zu sein mit unserem Namen. Aber ja, also ich meine, letzte Woche gegen Freiburg gewonnen, jetzt auch tatsächlich der Lucky Punch gegen Wolfsburg in der zweiten Halbzeit. Und es ist wieder Hollerbach, genau. Also wie viele Punkte der schon Union gesichert hat, nicht nur in dieser Saison, auch schon davor. Ich glaube, wir haben auch in unserem Hinrundenfazit, da habe ich auch schon, glaube ich, gemeint, wenn man sich die ganzen Stürmer von Union anguckt, Benedikt Hollerbach ist der konstanteste Stürmer seit gut 1,5 bis 2 Jahren bei Union.
Ja.
Also er hat sich bewiesen. Viele haben sich lange über ihn lustig gemacht, aber der Mann ist zum gestandenen Bundesliga-Profi geworden. Das muss man aller Unsympathie vielleicht manchen zum Trotz durchaus zugestehen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Er ist ja durchaus ein umstrittener Charakter, aber gut, Fußball spielen kann er. Und auch insgesamt war dieses Spiel, auch wenn Wolfsburg natürlich, wie gesagt, auch einige Chancen hatte und wieder viel liegen gelassen hat. Chancenverwertung, ein großes Thema bei den Wölfen. Wie gesagt, klopft mal bei den Kollegen Nico Mahnstein an, der kann dann ein ganzes Referat drüber halten. Ist natürlich nicht so zielführend jetzt, insbesondere im Kampf um Europa. Da bleiben wir aber auf jeden Fall dran. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen, wir werden das auch noch mal intensivieren. Wir haben nur noch auch noch ganz viel in der Ist-noch-was-Kategorie, worüber wir noch sprechen müssen. Und dementsprechend würde ich mal sagen, atmen wir eine Sekunde kurz durch und dann sprechen wir noch über viele, 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 viele andere Dinge, die noch so passiert sind. Bis gleich. So, Benni, dann wollen wir das mal schnell hier noch abarbeiten. Nationalmannschaft war ja Länderspielpause und Deutschland steht im Halbfinale. Wird es ein kleines Sommermärchen jetzt vielleicht geben? Halbfinale gegen Portugal? Was denkst du?
Ja, also man hat es ja dann doch durchaus nochmal spannend gemacht gegen Italien.
Oh ja, ich war im Stadion, also das war...
Ja, aber spielerisch trotzdem, also auch die erste Halbzeit war ja wieder sehr, sehr erfolgreich und spielerisch
macht
die Nationalmannschaft...
Hast du auf den Stühlen gestanden, was die in der ersten Halbzeit gespielt haben?
Oh, ja.
Meine Fresse, das war...
Also sie begeistert und zur Begeisterung gehört eben auch dazu, dass man manchmal ein bisschen Nervenkribbeln haben will. Und das gibt die Nationalmannschaft dann eben auch her, in der zweiten Halbzeit wurde es ja nochmal eng, aber, und man hat es ja wirklich nochmal spannend gemacht, aber dennoch muss man am Ende sagen, ja, solange die Nationalmannschaft die Fans auf deren Seite hat, läuft es meistens spielerisch ganz gut. Und das ist aktuell der Fall. Deswegen freue ich mich auch tatsächlich sehr auf die Spiele gegen Portugal. Für mich ist es jetzt keine kleine EM, wie es manche schon gesagt haben, ehrlicherweise.
Ich habe es auch überspitzt formuliert. Ich stimme dir da aber zu.
Aber ich habe das nicht das erste Mal gehört. Also da haben schon viele, viele darüber geschrieben oder gesprochen, auch die Jungs von Fußball MML, die so ein bisschen als kleines EM-Feeling bezeichnet haben. Aber natürlich ist es besser als irgendwelche Testspiele, die wir sonst jahrelang zwischen den Turnieren erlebt haben. Dementsprechend freue ich mich da durchaus drauf. Und es macht ja wirklich Spaß, der Nationalmannschaft aktuell beim Kicken zuzuschauen.
Bitter wäre es dann, wenn wir dann ins Spiel um Platz 3 kommen würden.
Also das dann wäre es absolut egal. Ja.
Also dann frage ich mich auch, warum gibt es dieses Spiel um Platz 3 in der Nations League? Das ist so.
Gibt es ja nicht mehr bei der EM. Also.
Ja, bei der WM gibt es das ja auch noch. Ja. Gut, aber da gab es das immer, aber in der Nations League ist das hätten sie von Anfang an schon weglassen können. Aber egal.
Absolut.
Gibt es. Wir freuen uns da auf jeden Fall sehr drauf. Vielleicht aber einen Gedanken möchte ich auch nochmal dazu äußern. Natürlich, und das hat Nagelsmann ja auch gesagt, ist ihm das Ergebnis. Gerade hinten raus ist ihm das so ein bisschen lieber, weil dann kann keiner sagen, ja, wir heben jetzt die Welt hier aus den Angeln, wir sind die Allergeilsten, sondern sie müssen doch hart arbeiten. Auf der anderen Seite sage ich dann wiederum auch, du musst ja auch mal sehen, wer da alles gefehlt hat. Auch an Personal, ein Wirt war nicht dabei, ein Havertz war nicht dabei, ein Ter Stegen war nicht dabei. Und wie viele Leute aus der Bundesliga neu reinkommen und es funktioniert etwas. Ich hatte nämlich ich hatte weniger Sorge um die Europameisterschaft, weil ich da gedacht habe, gut, sie raufen sich alle zusammen, ein paar Altgediente sind wieder da und die Stimmung wird diese Mannschaft auch durchs Turnier tragen. Ich hatte eigentlich eher viel mehr die Sorge, was passiert danach? Wird das nachhaltig sein? Auch weil ja dann viele Spieler dann auch zurückgetreten sind. Und man kann bis hierhin, seit Sommer bis hier jetzt in dieses Nations League-Finale, kann man sagen, das hat etwas Nachhaltiges. Obwohl viele neue Spieler auch neu hinzukommen und wieder gehen, verletzt sind. Es geht nahtlos weiter. Es ist nicht alles perfekt, aber die Begeisterung wird weitergetragen. Und das auch von Spielern, wo ich nicht gedacht hätte, dass die das auf dieser Bühne überhaupt zeigen können, dass das funktioniert. Also das
absolut.
Das finde ich absolut Wahnsinn und das freut mich sehr. Diese mannschaftliche Geschlossenheit, obwohl du auf dem Papier nicht unbedingt die beste Mannschaft bist.
Ja, und wie schön ist es eigentlich, dass wir kein Stürmerproblem haben.
Oh ja.
Also ein Kumpel hat wunderbar nach den Italien-Spielen zu mir gesagt, ich hätte nie gedacht, dass meine Hoffnungen und meine berechtigten Hoffnungen auf das Ende des Stürmerproblems auf einem Minecraft-Streamer von Gladbach, der Kleindienst heißt, und einem 2 Meter großen Messi, deutschen Messi namens Woltemade bestehen. Aber ja, diese beiden Spieler machen einen riesigen Unterschied. Und also bei Kleindienst merkt man ja auch richtig, der genießt es richtig. Vor ein paar Jahren hätte er sich wahrscheinlich noch nie vorstellen können, jemals für die Nationalmannschaft nominiert zu werden. Und man merkt einfach bei so einem Spieler, dass der alles gibt, was der reinwerfen kann, um tatsächlich auch diese Nominierung zu rechtfertigen. Und allein das, dieser Anreiz, dass du gestandene, gute Kicker aus der Bundesliga reinwerfen kannst, die heiß sind auf die Nationalmannschaft. Dieses Gefühl, hat jahrelang diese Nationalmannschaft nicht vermitteln gekonnt. Und jetzt scheint da tatsächlich was zu passieren. Also vielleicht schauen wir da auch wieder ein Stück zu positiv drauf. Aber also ich sehe da sehr, sehr viel sehr Erfreuliches.
Und dass es einfach, wie gesagt, nahtlos so weitergeht, was halt krass wäre, Kleindienst und Füllkrug zusammen im Sturm. Immerhin, Füllkrug ist jetzt also spielt jetzt auch wieder, war ja jetzt auch lange Zeit verletzt, hat jetzt auch am Wochenende, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt im West Ham-Trikot getroffen. Also auch weiterhin Klopf auf Holz, dass das da jetzt auch in die richtige Richtung geht. Ja, und wie gesagt, Kleindienst ist so ein bisschen jetzt der Niklas Füllkrug, nur halt jetzt in der besseren Form von Bayern.
Ja.
Ja, unglaublich, unglaublich. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Vertagen wir in den Sommer hinein. Und wenn Benny da ist, müssen wir natürlich noch ein Wort zu S04.
Wir haben noch was anderes. Wir müssen über Mats Hummels reden, oder?
Das hebe ich mir doch noch bis zum Schluss.
Ach so, das weiß ich ja nicht.
Ja, doch, die Ehre kommt ganz zum Schluss. So, aber ein Wort noch, es sei denn, du willst nicht über Schalke reden, aber ich glaube, zumindest zumindest die letzte Woche war doch von den News her doch gar nicht so schlecht. Gegen Ulm, das Spiel noch gedreht, soll wohl nicht das Allerbeste gewesen sein. Aber ihr bekommt einen neuen Sportvorstand, Frank Baumann. Werder Bremen-Ikone, auch da lange Zeit Sportdirektor gewesen. Was hältst du von dieser Personalie? Ehrlicherweise, ich habe da nicht so richtig eine Meinung zu.
Meine Meinung ist auch relativ unvollendet, würde ich sagen. Ich bin erstmal froh, dass es kein Preetz oder Beiersdorfer wurde. ich habe mit dem Allerschlimmsten gerechnet. Als Schalker stellst du dir immer erst die fünf schlimmsten Szenarien zusammen.
Oder jemand mit dann, Stallgeruch.
Oder jemand mit Stallgeruch. Da sind wir gleich wieder bei den Transfers. mit Timo Becker, wo wir gleich vielleicht auch noch ganz kurz drüber reden. Aber ja, bei Baumann, mein erster Gedanke war, es ist erstmal ein sympathischer Typ, der auf mich eine bestimmte Ruhe ausstrahlt, was, glaube ich, für das Schalke-Umfeld ziemlich wichtig ist. Er kennt den Kampf um das Ziel, in die erste Liga wieder aufsteigen zu können, hat ja auch den Aufstieg mit Bremen hinbekommen in seiner Zeit als Chef vom Sport bei Bremen. Okay, ist dann auch wieder abgestiegen, fair point, alles okay. Aber ja, ich glaube, er hat über weite Strecken einen soliden Job gemacht bei Bremen. Deswegen bin ich erstmal relativ nüchtern bei dieser Personalie. Ich denke mir auch, die Kaderplanung übernimmt ja weiterhin Ben Manga. Das heißt, die beiden werden eng miteinander arbeiten. Wie das matcht, das müssen wir natürlich erstmal sehen, weil Manga ist natürlich auch eine Autorität in gewisser Weise.
Oh ja.
Und auch was mit Juri Mölder passiert, der ja den Job von Baumann interimsmäßig übernommen hat, der ja auch gerne bleiben würde, wird sehr spannend sein. Aber ja, erstmal schaue ich da relativ nüchtern drauf und ich bin froh, dass es frühzeitig jetzt eine Entscheidung gibt und jetzt auch so die Planungen für die neue Saison relativ früh beginnen können, weil eben der Klassenerhalt so gut wie gesichert ist.
Dann führen wir das doch gleich so weiter. Du hast eben schon mal einen Neuzugang verraten, kam, glaube ich, heute oder sogar gestern raus. Ja. Wie gefällt dir da so die Zukunftsplanung? Man kann da ja schon relativ sicher sagen, dass, oder wahrscheinlich sagen wir, wie viele Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz sind das jetzt, glaube ich, 10, oder?
10, glaube ich, ja.
Also man kann, glaube ich, guten Gewissens jetzt für die zweite Liga planen. Wie schätzt du das ein? Wie gefällt dir die jetzt neue Planung für die neue Saison?
Also ich glaube auch, dass viele, viele Hebel schon in die richtige Richtung gehen. Zum Beispiel ist ja relativ klar, dass Musa Sila, der Top-Torjäger, und auch unser Rechtsverteidiger-Talent Bulut wahrscheinlich künftig Hochklassiger spielen werden. Ja. Das heißt, für Sila versucht man dann natürlich möglichst 8 bis 10 Millionen zu bekommen. Und auch Bulut dürfte für so eine Summe durchaus gehen. Werden auch beide gehen, auch weil man das Geld braucht. Auch unter anderem wieder zur Schuldentilgung. Das heißt, davon wird auch nicht alles in Transfers gehen können. Es wird sehr viel auf ablösefreie Transfers gesetzt werden. Und Timo Becker ist da ja das optimale Beispiel. Ich bin ja immer ein bisschen kritisch bei Stallgeruch, aber ich finde, man muss noch mal ein bisschen anders drauf schauen, wenn es um so jemanden geht wie Timo Becker, der Schalke lebt, der selbst in seiner Zeit bei Holstein Kiel zu den Schalke-Spielen, wenn es möglich war, gefahren ist und in der Nordkurve stand. Und der hat ja riesige Schritte gemacht. Der ist bei Kiel zu einem absolut gestandenen Bundesliga-Profi gereift, hat eine gewisse Flexibilität in der Verteidigung, kann außen spielen, kann Innenverteidigung spielen. Und deswegen ist das für mich ein No-Brainer eigentlich. Also das ist ein Transfer, der nichts kostet und nur, also da kann man nicht viel verlieren. Dementsprechend bin ich relativ optimistisch. Und andererseits hat man ja auch zum Beispiel schon mit Bar, dem Stürmer, den man im Sommer geholt hat aus Frankreich, ich weiß nicht, ob es ein gleichwertiger Ersatz ist zu Sylla, wahrscheinlich nicht, aber schon mal einen Ersatz geholt. Das heißt, man hat auf jeden Fall schon mal einen Stürmer mehr. Højlund ist verletzt, der wird zurückkommen. Auch ein Talent, auf dem viele Hoffnungen liegen. Deswegen, also es ist schon sehr viel passiert dafür, dass jetzt der 28. Spieltag rum ist.
Na, bei Becker ist ja auch ein krasses Zeichen. Ich meine, weißt du, der spielt ja jetzt noch in der Bundesliga, weiß ja nicht, ob Kiel vielleicht sogar die Klasse hält. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt bewusst zu einem Zweitligist, ne, auch auf die Gefahr hin, dass Kiel die Klasse hält. Ne? Also ich meine, das macht man nicht einfach so.
Absolut. Ja, deswegen, das ist ja halt auch so ein Funken Liebesbeweis auch nochmal. Also das Ziel wird einfach, wie auch in dieser Saison sein, natürlich möglichst Kaderwert zu generieren und sich zu stabilisieren. Und ich glaube, man weiß auch als Schalke, die Verantwortlichen wissen auch, dass je länger du in dieser zweiten Liga rumdümpelst, es umso schwieriger wird, wieder hochzukommen. Aber diese Realität tut vielleicht dem Verein auch ganz gut. Es ist halt aber natürlich wieder der nächste Umbruch. Ne?
Ja.
Es werden wieder einige Spieler gehen. Auch ein Kaminski wird seinen Vertrag nicht verlängert bekommen. Ein Aydin wird den Verein verlassen. Da werden wieder ein paar Spieler weggehen oder auch zwangsweise weggehen, wo dann erstmal neue geholt werden müssen. Gerade in der Innenverteidigung sich enorme Probleme. Kallas, der an seine Vorsaison nicht mehr rankommt. Kaminski, der sogar noch der solideste Mann war in dieser Saison, was schockierend ist. Und auch auf der Torwartposition. Karius hat sich wieder verletzt. Man weiß nicht, ob man mit ihm verlängert. Hekerin kann seine Erwartungen absolut nicht erfüllen.
Wollt ihr auch Torben Hoffmann noch mal wieder?
Ich glaube, der will nicht. Aber Schalke hat da, glaube ich, auch kein Interesse.
Das kann man daran, ihm aber auch nicht verübeln, oder?
Absolut nicht. Also wenn du jemanden als Nummer 1 holst, dann ist das natürlich. Aber wenn du es nicht mit dem Trainer im Vorhinein absprichst, wie soll das dann auch möglich sein? Ne? Und ich dann Trainerwechsel. Van Wonderen kommt ja wahrscheinlich auch wieder.
Das ist schwierig. Das ist auch so eine Frage. Also ich meine, ja klar, er hat sie jetzt irgendwie stabilisiert, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt Bäume so ausgerissen hätte. Ne?
Genau, man ist in den letzten 5 Spielen, glaube ich, sogar in der Zweitligatabelle auf Rang 2, wenn man die letzten 5 Spiele schaut. Punktetechnisch sahen wir gerade relativ solide ab. Aber spielerisch ist keine Weiterentwicklung zu sehen. Und da war auch sau viel Glück dabei, wieder gegen Ulm. Es war jetzt nicht so, dass wir Ulm an die Wand gespielt hätten oder hier der Dominator wären, sondern die 3 Punkte waren durchaus glücklich. Und das gegen den Tabellen 17. Also deswegen, ich sehe es nicht als unwahrscheinlich an, dass Van Wonderen nach der Saison, ich glaube nicht, dass er in der Saison jetzt entlassen wird, aber nach der Saison eben nicht weiter trainieren wird. Und ich könnte es nachvollziehen in dem Moment.
Ja. Also ich habe ja eher so den ganz weiten Blick von außen auf Schalke. Aber wenn ich mir da auch immer die Highlights spiele, und das ist das Minimum, was ich tue, mir die Highlights anzugucken von allen Zweitligaspielen, da dachte ich mir auch immer so, boah, also
ja,
ist jetzt nicht so der Knaller. Aber wer weiß, wenn er dann auch im Sommer ein bisschen Zeit hat, aber ja. Ich kann da deine Bedenken absolut nachvollziehen. Wollen wir trotzdem, auch wenn du mir im Vorgespräch, das darf ich verraten, gesagt hast, du möchtest eigentlich nicht schon wieder über Arminia Bielefeld reden, gerade weil es ja einen Hardcore-Fan gibt. David Bücker, liebe Grüße. Ihr habt vorhin schon On the Pitch, der Sportpodcast, aufgenommen. Falls ihr übrigens noch nicht reingehört habt, tut das unbedingt noch, wenn ihr euch auch für viele weitere Sportarten, boah, ist heute schlimm, interessiert. Also wie gesagt, klickt euch da mal rein. Aber auch wir müssen trotzdem doch jetzt hier nochmal kurz Arminia Bielefeld loben. Im DFB-Pokalfinale sind sie. Sie haben Leverkusen geschlagen. Sie sind das erste Team, was 4 Bundesligisten geschlagen hat, ohne dabei selbst Erst- oder Zweitligist zu sein. Es ist ja halt auch so crazy, ne? Weil es könnte jetzt dazu Terminchaos kommen, ne? Weil 23. Mai Hinspielrelegation zur zweiten Liga, wo ja Bielefeld noch um den Aufstieg mitspielt. Am 24. Mai ist dann das Pokalfinale, aber auch das Landespokalfinale in Westfalen, wo sie ja auch noch stehen, entweder gegen Rödinghausen oder gegen Sportfreunde Lotte. Das wird noch ausgespielt. Das ist crazy. Und am 27. Mai wäre dann das Rückspiel in der Relegation, wenn das stattfindet. Also ja, da gibt's, also für solche Pläne gibt es natürlich immer auch Ausweichtermine und so, aber das hätte ja nie im Leben jemand gedacht, Arminia Bielefeld im Pokalfinale. Und weißt du, du siehst jetzt überall auch die Grafiken schon, gegen welche Gegner Arminia dann im Europapokal spielen kann.
Boah, zu früh.
Das ist zu früh. Naja, aber hallo, die haben jetzt 4 Bundesligisten geschlagen und Leverkusen. Also,
ja.
Das ist ja, und sie haben Leverkusen dominiert. Das hat ja Lukas Radetzky ja im Anschluss auch gesagt. Es war kein Klassenunterschied zu sehen. Das ist so crazy. Jetzt
absolut.
Jetzt ticke ich hier vollkommen aus. Ich bin kein Bielefeld-Fan. Wahnsinn.
Ja, der Arminia-Coach Kniert hat es ja auch nach der Auslosung, als dann Leverkusen als Gegner feststand, auch gemeint, ja, wir werden alle Stricke versuchen müssen, mit unserem Platz um Leverkusen auf unser Niveau herunterzuholen, sonst wird das wohl nichts werden. Aber ja, es hat ja funktioniert. Also Fernando Caro würde jetzt sagen, der das lag jetzt am Platz, weil der nicht gewässert wurde. Ja. Der ja, also wie peinlich willst du dich als amtierender Meister eigentlich nach einem Aus im Halbfinale des DFB-Pokals gegen einen Drittligisten präsentieren, um so etwas als Grund zu nennen? Deswegen hätten sie das Kurzpassspiel nicht so hinbekommen, wo ich mir so denke, ihr habt gegen den Drittligisten gespielt und genau das gleiche Spiel vollzogen wie Arminia, nur unerfolgreich. Hohe Bälle auf die Offensivkräfte. Das hat bei Bielefeld sehr gut funktioniert, gerade auf Saren Rennbasé. Luis Oppi ist mir wiederum sehr gut aufgefallen, da er an beiden Toren auch wieder beteiligt war. Was für einen Traumfuß hat der Mann eigentlich. Gerade bei Freistößen. Saugefährlich. Und ja, jetzt kommt es, glaube ich, aus Fanherz-Sicht zu einem Traumfinale, weil zwei Fangruppen aufeinandertreffen, die sich enorm auf dieses Spiel freuen und die, glaube ich, auch echt ein Feuerwerk da im Olympiastadion abzünden werden.
Das denke ich auch. Wortwörtlich, die VfB-Fans werden ja in der Ostkurve Platz nehmen und die Arminia-Fans über dem Marathon-Tor. Genau, ja. So nennt man das. Sag mal, was ist denn heute los mit mir? Und ich als gebürtiger Berliner, warum muss ich da überhaupt überlegen? Das ist, ja, Wahnsinn. Also wenn ihr Interesse habt an Tickets, es gehen ein paar in den freien Verkauf jetzt diese Woche. Mhm. Ich verrate euch aber nicht wann, müsst ihr selber euch besorgen, weil ich will welche haben, also geht weg.
So.
Müsst ihr schon selber googeln. Am besten, wir veröffentlichen die Folge erst, wenn es vorbei ist. Nein, Quatsch, das machen wir natürlich nicht, aber auf jeden Fall, ja, wahnsinniges Finale. Wir freuen uns da alle sehr drauf. Die eine Person ganz besonders. Wobei auch natürlich der Kollege Neles Heidemann, der ja neulich auch hier war, der ja den Immer Härter-Podcast macht, auch der ist ja Bielefeld-Fans. Ich habe festgestellt, ich kenne zu viele Arminia-Fans. Das ist ein wenig gruselig. Und die werden dann alle in Berlin sein zum DFB-Pokalfinale. Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn, ja.
Jetzt haben wir doch die Stundenmarke geknackt, aber wir müssen hier trotzdem noch eine Sache besprechen. Meine Güte, und dann ist ja auch endlich Schluss. Zeit wird's. Mats Hummels hat sein Karriereende angekündigt. Bei Müller wissen wir ja noch nicht, ob es sein Karriereende sein wird. Er will ja, wie gesagt, noch weitermachen. Aber Mats Hummels hat gesagt, er wird definitiv im Sommer Schluss machen. Eine Personalie, die, glaube ich, mehr Ecken und Kanten hat wie Thomas Müller, die in mancher Hinsicht auch polarisiert. Ein Mann, wo ich, ja, sagen wir mal so, nicht so traurig bin, dass er jetzt seine Karriere beendet, wie im Vergleich zu Thomas Müller. Mhm. Dennoch natürlich eine absolute Fußball-Ikone, gar keine Frage. Einer, der nicht auf die Nase bzw. auf den Mund gefallen ist, klar auch sagt, was er denkt und was er meint. Und natürlich insbesondere, ich denke zurück 2014 an die WM, meine Fresse, was für ein geiler Innenverteidiger.
Mhm.
Und und da hat ja der DFB auch sehr herzliche Worte gefunden zu seinem Abschied. Das ging ja auch nicht unbedingt immer so im Frieden auseinander da. Was denkst du über die Karriere von Mats Hummels? Ja, auch Pokalsieger, deutscher Meister geworden im BVB mit den Bayern. Also ja, der Mann hat ja auch eigentlich fast alles erreicht.
Absolut. Ich persönlich muss ja selbst als Schalker oder vielleicht auch gerade deswegen insbesondere an die erste deutsche Meisterschaft von Mats Hummels mit Dortmund denken damals. Mit diesen jungen Wilden unter Klopp, ob Nuri Sahin, ob Mats Hummels neben Subotic in dieser Innenverteidigung.
Großkreuz, Schmelzer, ja.
Großkreuz, Schmelzer, Barrios, alle möglichen, ne? Was für eine Mannschaft und was für ein wichtiger Faktor auch in dieser Meistermannschaft er war. Und ja, ich fand es auch schön, dass Joachim Löw sich nochmal dann geäußert hat und ihn ja als stillen Helden der WM 2014 bezeichnet hat. Ja, ich glaube, auf ihm liegt sehr wenig der Blick, wenn es um solche Ereignisse geht. Aber auch nicht, also es hat ja, war es nicht sogar, hat er nicht sogar das Entscheidungstor in einer der Partien gemacht, was im Viertelfinale oder so beim 1-0?
Viertelfinale gegen Frankreich.
Ich kann
mich an das Tor noch perfekt erinnern.
Was ein wuchtiger Kopfball war das,
ja,
ne?
Ja, ja.
Solche Momente, die werden mir immer in Erinnerung bleiben, aber am Ende bleibt eben auch leider dieses etwas tragische Ende, weil, wenn wir darauf schauen, wie er dann bei der AS Roma gelandet ist, wie ein Ivan Juric unbedingt, ich glaube, es war sogar De Rossi, der ihn unbedingt haben wollte, und kurz danach entlassen wird. Und ab da spielte dann für eine ganze Zeit lang Hummels gar keine Rolle bei Rom, der ja unbedingt noch spielen wollte und auch von leistungstechnisch eigentlich noch auf dem Niveau wäre. Also ich glaube, er hat sich sein Karriereende auch so ein bisschen anders vorgestellt. Die Rolle hat sich wieder ein bisschen verändert dann auch unter Ranieri. Aber ja, man hätte ihm natürlich doch trotzdem, auch wenn man es nicht hält wie wie mit Thomas Müller, ein anderes Karriereende gewünscht.
Ja, definitiv. Vor allem dann war er auf einmal der Meinung, dann gegen Tottenham in der Europa League Gruppenphase treffen zu müssen, 90 plus X. Danach mochte ich ihn erst recht. nein, aber ja, wie gesagt, ein Typ mit Ecken und Kanten, absolut, aber seine Erfolge sprechen absolut für ihn. Es gab ja jetzt auch so ein bisschen Trouble da in Rom mit irgendwelchen Instagram-Posts, wo er da im Urlaub oder irgendwas war da, ja, ich weiß die ganze Geschichte da schon gar nicht mehr, wo er dann in die Kritik geraten ist. Ja, schade so ein bisschen,
ja,
dass da eine Karriere so zu Ende geht. Wobei, ich glaube, es gibt auch schlechtere Orte wie dann in Rom, die zu beenden.
Ja.
Aber ich denke mal, ja, ich weiß gar nicht, wo würdest du Mats Hummels hin verorten? Was macht der jetzt? Bei Thomas Müller hat man eine Vorstellung, der wird irgendwas beim FC Bayern machen. Aber was macht Mats Hummels?
Ich habe sehr gute Frage.
Ich hab da gar keine Tendenz irgendwie.
Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass er sich erstmal so ein, ich weiß nicht wie lange, aber vielleicht so ein halbes Jahr, Jahr lang erstmal komplett rausnimmt und man relativ wenig von ihm hört auf jeden Fall.
Oder er findet einfach eine neue Indoor-Fußball-Liga und wird da.
Oder genau. Also in irgendeiner Weise wird man ihn bestimmt noch weiter in einer Rolle sehen. Aber das ist ganz schwer, du hast recht. Also man, zum Beispiel bei einem Christoph Kramer war man ja relativ sicher, dass er dann auch im Expertenbusiness drin bleibt und jetzt hat er sein Buch geschrieben und so. Vielleicht ist das ja auch was für Hummels. Irgendwie kann ich mir Hummels ganz gut dabei vorstellen in so einer Autorfunktion.
Boah, stell dir vor, Kramer, Hummels und Mertesacker.
Oh, ja.
Oh, das würde ich irgendwie gerne mal sehen, aber ich glaube, das wäre, glaube ich, dann ein bisschen zu viel, zu viele Alpha-Tiere. Da würde Fritzi Gromm dann gar nicht mehr zu Wort kommen. Oh, übrigens, Glückwunsch, die ist jetzt Cheftrainerin bei Werder Bremen in der Bundesliga, habe ich gesehen.
Oh. Hm?
Wahnsinn.
Stark.
Ich hoffe, ja. Sie bleibt dann trotzdem Expertin, aber hat sie wahrscheinlich ein bisschen weniger Zeit. Ne? Aber auch das, krasse Weiterentwicklung. Also Glückwunsch an der Stelle. Willst du noch was zu Matzi sagen? Oder?
Ach, so weit wär's das, glaube ich.
Ja, ich glaube, es ist alles auserzählt. Also vielen Dank, lieber Mats Hummels, für
Jawohl.
Die tolle Karriere, vor allem im Dienste unseres Landes.
Klingt wie die Bundeswehr.
ich wollte es eigentlich, das sollte jetzt gar nicht so lustig klingen. Ich wollte das eigentlich jetzt total ehrenvoll machen und ja, vielleicht ist das jetzt auch, es liegt an dieser Uhrzeit, dass man jetzt alles nur noch ins Lächerliche zieht. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die wunderschönen Momente. Ein paar Spiele hat er ja noch vor uns. Und wir sind sehr gespannt, ob er dann, wie gesagt, dann Vorstandsvorsitzender der Kings League wird unter Bastian Schweinsteiger. Keine Ahnung. Schauen wir mal.
So ist es.
Benni, wir sind durch. Es war ein bisschen
Jawohl.
Wild, aber wir haben es durchgebracht. Also vor allem. Ich war heute irgendwie ein bisschen.
Nee, hat aber wie immer großen Spaß gemacht und ich glaube, wir haben es. Ach, guck mal. Knapp drüber über der Stunde, aber ich glaube, wir haben es auch nicht unangenehm gemacht, dass wir jetzt hier über alles nur durchgepflügt sind.
Das denke ich auch. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Falls ihr anderer Meinung seid, schreibt uns gerne bei Fußball, Film und mehr. Gebt uns da auch ansonsten Feedback. Und wenn ihr natürlich auch Positives habt in der Hinsicht, gibt uns gute Bewertungen überall, wo es Podcasts gibt. Und wie gesagt, alles, was ihr nicht mögt, schreibt uns gerne. Und gebt uns keine 1-Stern-Bewertung, das würde ich doof finden. Schreibt es mir einfach, was wir verändern sollen. Und natürlich schaut bei On The Pitch der Sport-Podcast vorbei, hört da rein. Und komm, willst du doch einfach mal auch mal kurz Werbung für deinen Politik-Podcast machen? Ist jetzt sehr off-topic, aber warum nicht? Ne? Wir leben in spannenden Zeiten und sich mit solchen Themen auch mal zu beschäftigen, ist auch nicht schlecht. Sag gerne.
Ja, wenn ihr eine Gesprächsreihe mit polarisierenden Köpfen aus allen politischen Richtungen hören wollt, dann könnt ihr gerne bei Based reinschauen. Kleingeschrieben alles, im Englischen BASED mit einem Punkt dahinter. Dann findet ihr uns auf YouTube, auf Spotify, wo auch immer ihr Podcasts und auch mit Video übrigens hören könnt und hören wollt. Und ja, Danke.
Bitte. Und damit danke, Benny.
Ich habe zu danken und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut auch an euch da draußen. Wir hören uns in 2 Wochen dann wieder. Ciao. It's coming home. It's coming home.